SWR 2 Wissen.
Die Evolution hat unser Gehirn darauf ausgerichtet, intakt zu bleiben, solange es nur geht, und zu schützen, solange es nur geht. Unser Gehirn ist das letzte Organ, was seinen Geist aufgibt. Deswegen ist es ein vollkommener Unsinn zu behaupten, Alzheimer sei eine Krankheit, die automatisch mit dem Alter käme.
Alles, was wir momentan sagen können, ist, dass zum ersten Mal eine Therapie dazu geführt hat, in einigen wenigen Patienten über einen relativ kurzen Zeitraum den Gedächtnisverlust aufzuhalten und zu verlangsamen.
Bei den manifesten Formen, wenn der Patient erkrankt ist, ist ein dermaßen massiver Nervenzelluntergang zu beobachten. Man kann kein leeres Gehirn therapieren.
Wir sind in der Medizin gewohnt, dass Maßnahmen rasch greifen. Das passiert bei diesem Konzept nicht. Die Therapie braucht sowohl von dem Arzt als auch von dem Patienten Geduld.
Was tun bei Alzheimer? Der Streit um die Therapie der Volkskrankheit. Eine Sendung von Margret Brassus.
Alzheimer, das große Vergessen. Meist schleicht es sich ins Leben, so wie bei der 63-jährigen Angela Strecker aus Friedrichshafen.
Ich habe gedacht, was ist passiert? Ich habe doch den Weg da immer gefunden. Dann kamen eben im Haushalt Dinge dazu, wo ich ständig in den Keller lief und schaute, was haben wir noch an Gemüse und so weiter. Ständig nur noch so Trepp auf, Trepp ab. Ich habe gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht mehr. Ich habe nichts mehr zusammengebracht. Es war deprimierend.
Auch ihr Mann Peter Strecker bemerkte die Veränderungen.
Sie hat Termine vergessen, Namen vergessen von ganz gut Bekannten. Sag mir bitte den Namen, mir fällt dann überhaupt nicht mehr ein. Dann kamen die Kinder und sagten, Papa, was ist denn eigentlich mit der Mama los? Die fragt immer das Gleiche und vergisst dann trotzdem, was wir miteinander ausgemacht haben.
Die Streckers suchten Rat bei Ärzten. Zunächst wurde bei Angela Strecker Burnout, dann Depression diagnostiziert. Sie wurde von Arzt zu Arzt gereicht.
Dann kam der Schritt zum Neurologen. Davor noch Gehirnuntersuchung, Vitamin D, Schilddrüsenunterfunktion und so weiter. Es wurde abgeklärt, was auszuschließen wäre. Weitere Tests haben eben, die dann immer schlechter geworden sind innerhalb von relativ kurzer Zeit. Es ist vermutete Demenz vom Alzheimer-Typ, so lautet die Diagnose.
Das war ganz schrecklich.
Da wird einem mehr oder weniger auch die Zukunft unter den Füßen weggezogen.
Ehemann Peter Strecker war verzweifelt. Er informierte sich über die Krankheit und erfuhr, dass bei Ausbruch von Alzheimer im Schnitt nur noch 7 Lebensjahre zu erwarten seien und die Krankheit nicht heilbar sei. Damit wollte er sich nicht abfinden und stieß bei der Internetrecherche auf den Arzt Wolfgang Karner, der in Freiburg die erste Alzheimer-Praxis Deutschlands führt. Karner verordnete der Alzheimer-Patientin Angela Strecker keine Medikamente, sondern einen neuen Lebensstil.
Und da gehört ganz wesentlich Bewegung dazu. Auch Bewegung, wo mal ein Schweißtropfen läuft. Da gehört aber auch Entspannung dazu. Weiterer wichtiger Faktor ist die Ernährung. Der Verzicht auf Zucker, das Reduzieren von Weißmehlprodukten, von Milchprodukten, insbesondere Milchprodukten, die Transfettsäuren enthalten. Es gibt einfach Dinge, die sind hirngesund und es gibt Dinge, die sind weniger hirngesund. Wir wussten schon aufgrund einer amerikanischen Studie, dass erste Verbesserungen manchmal auch erst nach 6 Monaten auftauchen. Und bei Frau Strecker waren so die ersten lichten Momente schon nach 3 Monaten, dass sie sich an den Weg hat erinnern können bei den Wanderungen, dass sie wieder wusste, welcher Vorrat an Nahrungsmitteln im Keller lagert.
Durch diese Therapie hat sich dermaßen viel verändert bei meiner Frau. Wir sind fast jeden Tag unterwegs, machen lange Spaziergänge, schlafen viel länger. Das ist ganz wichtig, dass man den Druck aus dem Leben rausnimmt, also kein Stress. Wir haben die Ernährung umgestellt. Hätte mir früher bei Gott nicht vorstellen können, auf meine geliebten Käsespätzle zu verzichten. Aber es geht auch mit Gemüse, mit Fisch, mit Kokosfett. Ich habe mich da vollkommen praktisch angepasst, weil allein kann das ein Kranker nicht machen. Auch der Partner muss diesen Weg mitgehen. Man versteht sich besser, man kann sich besser reinfühlen, man kann viele Dinge dann auch übernehmen. Und was auch noch der Fall ist, man braucht viel Geduld.
Dass Ehemann Peter Strecker bei der vorgeschlagenen Lebensumstellung mitgemacht hat, hat den Erfolg der Alzheimer-Therapie bei seiner Frau beschleunigt.
Mein Mann unterstützt mich da, beim Laufen ist das ideal. Dann kann er mir wieder Bilder zurückbringen, dann kommt es bei mir wieder schneller. Und das ist was Tolles. Also ich laufe auch gerne, wir sind viel unterwegs. Und da kann man sich so viel erzählen, auch vom früheren Leben. Die Namen von den Personen, die wir treffen, Erinnerungen sind auch wieder gekommen. Ich kann auch wieder normal reden, das konnte ich am Anfang auch nicht mehr. Ich bin nur noch außer Haus gegangen, wenn ich niemanden sah, mit dem ich reden musste. Und das sind eben so Dinge, wo gar nicht mehr vorhanden sind. Im Gegenteil, ich kann wirklich meinen Haushalt wieder machen.
Angela Strecker geht es augenscheinlich wieder gut. Die Alzheimer-Symptome sind bei ihr deutlich zurückgegangen. Das wurde nach 4-monatiger Therapie durch neurologisch anerkannte Untersuchungen bestätigt.
Wir haben Kontrolluntersuchungen bei Frau Strecker, die dieses Ergebnis ganz offensichtlich belegen. Man kann nicht von wissenschaftlichen Beweisen sprechen, das wäre zu früh. Aber es gibt Testverfahren, die bei dem externen Facharzt für Neurologie durchgeführt wurden und die auch bei ihm eine deutliche Verbesserung der Testergebnisse zeigen. Und es gibt ein bildgebendes Verfahren, bei dem im letzten Jahr bei Frau Strecker sehr rasch fortschreitenden Erkrankungsverlauf sich glücklicherweise ein Stillstand oder vielleicht eine geringgradige Besserung zeigt.
Die 63-Jährige ist die erste Patientin in der Freiburger Alzheimer-Praxis, die geheilt werden konnte. Die Heilungsmethoden, nach denen sie behandelt wurde, beruhen auf den Theorien des Freiburger Arztes und Molekularbiologen Michael Nils. Er hat über Jahre unzählige Studien zu Alzheimer ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass Alzheimer keine schicksalshafte Alterserkrankung ist, der man ohne Chance auf Heilung ausgeliefert ist.
Wir wissen, dass Menschen extrem alt werden können, ohne Alzheimer zu bekommen, und dass die Natur uns darauf ausgelegt hat, dass wir bis im hohen Alter geistig fit bleiben können. Und diese Fähigkeit hängt ganz stark davon ab, wie wir unser Leben gestalten. Gestalten wir unser Leben so, wie unser Leben ausgerichtet war über Jahrhunderttausende in der Evolution, dann ist diese Fähigkeit zum lebenslangen Wissen ansammeln erhalten, auch bis ins höchste Alter. Gestalten wir unser Leben jedoch anders, so wie wir es heute in der modernen Zeit machen, dann entwickeln sich Krankheiten. Alzheimer ist dann eine Krankheit wie jede andere auch. Auch ein Herzinfarkt ist altersabhängig, auch ein Bluthochdruck. Krebskrankheiten entwickeln sich auf Dauer, aber der Lungenkrebs kommt nicht, weil wir alt werden, sondern weil wir lange rauchen.
Alzheimer ist eine Form der Demenz, bei der sich Proteine im Gehirn fehlerhaft zusammenfalten und miteinander verkleben. Dies zeigt sich in sichtbaren sogenannten Plaques, die in einer Kettenreaktion Nervenzellen im Gehirn absterben lassen. Dieses Eiweiß heißt Beta-Amyloid. Seit Jahren versuchen Forscher, die Klumpen aus dem Gehirn von Alzheimer-Patienten zu entfernen. Für Nils dagegen ist das Beta-Amyloid eine wichtige Substanz, die dabei hilft, Erinnerungen abzuspeichern.
Gegen dieses Auslöschen von früheren Erinnerungen, dafür ist das Beta-Amyloid da. Dieser Eiweißstoff als verklebtes Eiweiß schützt er dann die Erinnerung nicht mehr, sondern er schädigt die Nervenzellen und kann zum Zelltod führen. Deswegen ist unser Organismus darauf angewiesen, immer eine schöne Balance zwischen Bildung dieses Eiweißstoffs zum Schutz der Nervenzellen und Abbau, wenn die Erinnerung langfristig im Großhirn gespeichert ist. Diese Balance wird dadurch erreicht, dass zum Beispiel im Schlaf dieser Stoff abgebaut wird, dass man am nächsten Morgen wieder aufnahmefähig ist für neue Erinnerungen im Hippocampus. Und wenn man chronischen Schlafmangel hat, häufig gestörten Schlaf hat, wird dieser Abbau gestört. Dann kommt es zu einer Ansammlung von diesem Eiweißstoff und dann eben zur Verklumpung. Mit der Folge, wenn das chronisch ist, zur chronischen Schädigung des Hippocampus.
Der Hippocampus ist der Teil im Gehirn, in dem Informationen zusammenfließen und zu Erinnerungen verarbeitet werden. Die Erinnerungen werden dann an anderen Stellen des Gehirns abgelegt. Werden die Zellen des Hippocampus geschädigt, können neue Ereignisse nicht erinnert werden. Allerdings können Nervenzellen im Hippocampus sich neu bilden, bei einem 90-Jährigen genauso effektiv wie bei einem 18-Jährigen, erklärt der Experte.
zu Zeiten, als es noch kein Wikipedia gab und kein Google, da war einfach das Erfahrungswissen der älteren Menschen das entscheidende Kriterium fürs Überleben. Wenn wir diese Fähigkeit außer Kraft setzen, indem zum Beispiel bestimmte Mängel in unserer Lebensweise existieren, dann verliert der Hippocampus vorübergehend die Fähigkeit, sich zu regenerieren und zu wachsen, und dann kann die Krankheit ausbrechen. Wenn wir aber unsere Lebensweise so umgestalten, dass der Hippocampus wieder seine normale, natürliche Funktion übernehmen kann, dann regeneriert er wieder.
Für Nils ist der Zusammenhang zwischen Ernährung und Lebensstil der ausschlaggebende Faktor bei der Entstehung von Alzheimer.
Wir ernähren uns heute auf eine Art und Weise, die zu chronischen Entzündungen führen, auch im Gehirn. Und die chronische Entzündung wiederum befördert die Bildung von Beta-Amyloid und verhindert ihren Abbau. Was braucht unser Gehirn? Es braucht genügend Schlaf, vielleicht mal abends früher den Fernseher ausmachen. Wir brauchen soziales Miteinander, vielleicht mehr als nur E-Mails schreiben, sich wirklich mal mit den Leuten unterhalten, ihnen in die Augen schauen und ein Gespräch führen. Wir brauchen eine gesunde Ernährung. Das heißt, die Nebenwirkung sozusagen einer Alzheimer-Therapie ist eigentlich die, dass der ganze Körper gesundet.
Vor allem Bewegungsmangel kann ein Auslöser für das Absterben von Gehirnzellen sein, sagt Nils. Sobald der Mensch sich bewege, stelle sich das Gehirn darauf ein, neue Erfahrungen zu speichern. Dies rege die Neubildung von Nervenzellen im Hippocampus an. Bei körperlicher Untätigkeit dagegen bleibe das Gehirn im Ruhemodus und bilde keine neuen Nervenzellen. Das könne auch nicht durch geistige Arbeit, Bücher lesen, am PC sitzen ausgeglichen werden. Das könnte erklären, warum so renommierte Intellektuelle wie der Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens an Demenz erkranken. Entschieden widerspricht der Freiburger Experte den Behauptungen einiger Forscher, die Verkümmerung des Hippocampus sei nur durch pharmazeutische Wirkstoffe aufzuhalten.
Es ist viel bequemer, eine Pille zu schlucken, als sein Leben zu verändern. Und diese Bequemlichkeit wird uns auch eingedoktert. Ja? Es ist Teil des Systems. Man wird zum chronischen Patienten und braucht lebenslang Pillen. Bisher kann ja kein Medikament Alzheimer heilen, außer eine Lebensumstellung. Was die Pille aber kann, möglicherweise irgendwann vielleicht, den Alzheimer-Prozess verzögern. Für die Industrie wunderbar. Wir haben statt 7 Jahre Krankheit 10 Jahre Krankheit. Das heißt, 10 Jahre können wir die Medikamente verkaufen. Aber den Patienten geht es nicht wirklich besser.
Die Alzheimer-Forschung läuft auf Hochtouren. Ein 1/5 aller Neurowissenschaftler weltweit arbeitet auf diesem Gebiet. Die Krankheit entdeckte vor 110 Jahren der Frankfurter Psychiater Alois Alzheimer. Das Erinnerungsvermögen seiner Patientin Auguste Deter schien bereits mit 55 Jahren ausgelöscht. Nach ihrem Tod fand er die Eiweißklumpen, die das Gehirn seiner Patientin quasi durchlöchert hatten. Die nach ihm benannte Erkrankung ist eine Alterserscheinung, die unausweichlich ist. Davon ist Christian Haas überzeugt. Denn aus dem Amyloid-Vorläuferprotein APP, das in jeder menschlichen Zelle gebildet werde, entstehe durch 2 molekulare Schnitte giftiges Amyloid-Proteinpeptid. Der Leiter des Münchner Zentrums für neurogenerative Erkrankungen und Leibniz-Preisträger glaubte zunächst, dass dieser Vorgang, der zur Bildung zerstörerischer Plaques im Gehirn führt, nur bei Alzheimer-Patienten stattfindet. Doch Haas konnte giftiges Beta-Amyloid auch im Blut nicht erkrankter und bei sich selbst nachweisen.
Dieses kleine Eiweiß produzieren wir leider Gottes alle ständig, jeder von uns, auch wenn wir gesund sind. Und dieses Eiweiß hat die dumme Eigenschaft, miteinander zu verkleben. Und diese verklebten Klumpen nachher, die töten Nervenzellen ab. Und im Endeffekt ist es nur eine Frage der Zeit, dass genügend von diesen Klumpen vorhanden sind. Wenn ein Patient verstorben ist, dessen Gehirn voller Plaques war und er noch keine Alzheimer-Symptome zeigte, würde ich sagen, wenn er noch länger gelebt hätte, würde er die entwickelt haben. Das heißt, wir alle haben ein extrem hohes Risiko.
Seit kurzem erst wird die Frage erforscht, durch welche natürlichen Faktoren einzelne Menschen oder ganze Populationen vor Alzheimer geschützt sind. Eine groß angelegte Studie in Island im Jahr 2012 gab Aufschluss.
Man hat zum ersten Mal eine Genveränderung gefunden in Menschen auf Island, die regelmäßig über Generationen hinweg bis zu 100 Jahre oder älter wurden, ohne jegliche Art von Demenz zu entwickeln. Man fand eine Genveränderung, die bewirkt, dass dieses Amyloid weniger gemacht wird. 30-40%ige Reduktion, und es reicht schon aus, um diese Menschen komplett vor Demenz zu schützen. Die Natur hat von sich aus die Amyloid-Levels reduziert, zeigt aber auch gleichzeitig, dass das Amyloid tatsächlich die Krankheit auslöst.
Man kann Menschen nicht genetisch manipulieren, um damit eine Alzheimer-Erkrankung auszuschließen, sind sich die Forscher einig. Aber Antikörper könnten dabei helfen, die Plaques im Gehirn von Alzheimer-Patienten aufzulösen, um damit den Krankheitsverlauf zu stoppen. Solche Antikörper werden meist im Labor hergestellt und wirken wie ein Impfstoff, erklärt der Münchner Experte.
Man impft wie bei einem Virus, bei Kinderlähmung zum Beispiel, gegen die Plaques selber, gegen den Hauptbestandteil der Plaques, dieses Amyloid. Diese Antikörper gehen ins Gehirn rein und dort suchen sie sich natürlich genau das, wogegen sie gerichtet sind, sprich die Plaques selber, die Ablagerungen, und markieren die Plaques regelrecht. Und solche markierten Plaques werden dann erkannt von speziellen Fresszellen im Gehirn. Und diese Fresszellen, die merken das, wenn da irgendwo was markiert ist, die laufen regelrecht drauf zu und fressen diese Plaques dann regelrecht weg.
Zwar könnten dabei keine kaputten Nervenzellen wiederhergestellt werden, räumt Haas ein, aber eine Teststudie zeige, dass der Zerfallsprozess für einen gewissen Zeitraum leicht verzögert werden könne.
Der Beleg besteht darin, dass man über 52 Wochen hinweg eine verstärkte Stabilisierung des Gedächtnisses erreichen konnte. Je mehr Antikörper man gibt, umso eher wird diese Gedächtnisleistung stabilisiert.
Mit den neuen Antikörpern, so hoffen Forscher, könne der Durchbruch beim Kampf gegen den geistigen Verfall gelungen sein. Amerikanische und Schweizer Pharmafirmen entwickelten Wirkstoffe, die bestimmte Enzyme der giftigen Eiweißablagerungen ausschalten oder die Gehirnzellen vor ihnen schützen sollen. Eine Studie mit 1300 Patienten zeigte, dass das Denk- und Bewegungsvermögen weniger stark nachließ als in der Vergleichsgruppe. Insgesamt blieb ein durchschlagender Erfolg der Antikörper aus. Zwar bildeten die Plaques sich zurück, doch der Zustand der Patienten verbesserte sich nicht.
Man hat die Plaques entfernen können, ne, und trotzdem ist die Krankheit fortgeschritten, was natürlich dazu führte, dass man auch öffentlich die ganze Alzheimer-Forschung heftig kritisiert hat, dass wir alle am falschen Zielmolekül arbeiten. Das Problem an diesen gescheiterten klinischen Versuchen war gewesen, dass man zu spät angefangen hat und man erst an diesen Versuchen überhaupt gelernt hat, dass die Krankheit extrem früh angelegt wird. Diese Plaques entstehen 10 bis 20 Jahre vor dem Auftreten der ersten Symptome, viel früher, als der Gedächtnisschwund überhaupt messbar ist. Man muss in der Klinik sehr früh eingreifen, um überhaupt noch das Fortschreiten der Erkrankung verhindern zu können.
Die Früherkennung erweist sich als Problem bei der Bekämpfung von Alzheimer. Neueste Forschungen stellen eine Frühdiagnose mittels eines einfachen Geruchstests in Aussicht. Erkrankte können im Frühstadium einfache Gerüche nicht mehr gut voneinander unterscheiden. Darmstädter Forschern ist es gelungen, die typischen Eiweißablagerungen in einem frühen Stadium der Erkrankung in der Nasenschleimhaut nachzuweisen. Nach zuverlässigen Verfahren, die ein frühes Alzheimer-Stadium aufdecken, wird weiter geforscht, so Christian Haas.
Es wird vehement danach gesucht, sogenannte Biomarker zu finden in biologischen Flüssigkeiten, wie dem Hirnwasser oder im Blut. Das ist sehr schwierig. Es gibt allerdings eine Methode, die recht gut funktioniert, wo man Patienten in so eine Röhre schieben kann und dann das ganze Gehirn sichtbar machen kann. Und man kann diesen Patienten einen bestimmten Stoff geben. Und dieser Stoff setzt sich auf die Plaques drauf und macht die Plaques so im Gehirn sichtbar. Und zwar ohne den Patienten in irgendeiner Weise zu schädigen. Da kann man sehr, sehr früh erkennen, wann Plaques sich schon entwickeln im Gehirn.
Diese Methode, mithilfe des sogenannten Positronenemissionstomographen das Alzheimer-Risiko feststellen zu lassen, wird in den meisten großen Kliniken angewendet.
Je früher natürlich, umso besser. Das Risiko steigt so im Alter ab 50 aufwärts doch deutlich dann an. Im Prinzip müsste man jeden untersuchen, was natürlich nicht machbar ist, da diese bildgebenden Verfahren auch sehr, sehr teuer sind.
Diese Untersuchung kostet rund 1.400 Euro. Etwa 1% der Patienten erkranken bereits zwischen dem 30. und 55. Lebensjahr. Sie tragen ein Alzheimer-förderndes Gen in sich und haben ein vielfach erhöhtes Risiko, daran zu erkranken. Konrad Bayreuther, Alzheimer-Pionier aus Heidelberg und Entdecker des Beta-Amyloids, hat diese Zusammenhänge zwischen Genetik und Alzheimer 30 Jahre lang erforscht.
Im Augenblick ist es so, dass die Wissenschaft erstaunt ist über den Befund, dass wir nicht Sklaven unserer Gene sind. Und da gibt es Menschen, die erkranken 20 Jahre später, als man erwartet. Das sind zum Teil eineiige Zwillinge, die gleiche Erbausstattung haben. Nur die Lebensführung ändert sie dann. Das ist wirklich entscheidend. Wir nennen diese Art Veränderung Epigenetik.
Ob ein Gen aktiviert wird und es dadurch zum Ausbruch der Krankheit kommt, so der Experte, oder ob das Gen blockiert wird, hänge stark mit der Lebensführung zusammen. Bei einem Träger des Alzheimer-Gens, der nicht übergewichtig ist und keinen Bluthochdruck hat, springe das Gen gar nicht an.
Ich gucke jeden Tag 30 Veröffentlichungen an und da kommt eben ganz klar raus, dass 30% von Alzheimer ist durch Lebensführung bedingt, etwa 69% haben etwas zu tun mit erblicher Belastung, die aber eben auch wiederum durch die Lebensführung kontrollierbar ist und nur etwa 1-0,1%, etwa 1000 Menschen in Deutschland, die eine Alzheimer-Krankheit haben, weil sie die Krankheit gezwungen wurden aufgrund eines Erbdefekts.
Der renommierte Alzheimer-Forscher hat jahrzehntelang nach einer medikamentösen Therapie gegen Alzheimer gesucht. Davon ist er abgekommen. Denn inzwischen steht für ihn fest, dass Alzheimer zu den Zivilisationskrankheiten gehört, wie Diabetes, Bluthochdruck und Krebs. Auch bei diesen Krankheiten spiele die Lebensführung eine wesentliche Rolle und nur zu einem gewissen Prozentsatz die genetische Veranlagung. Bayreuther geht davon aus, dass von den 1,5 Millionen Alzheimer-Fällen in Deutschland 700.000 auf Risikofaktoren zurückzuführen sind.
Und diese 7 Risikofaktoren kennt jeder, weil sie sind fast die identischen, die für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich sind. Das ist erst einmal mangelnde Bewegung. Zweitens die Depression, die Antriebsschwäche, wenn man sich ins Bett legt, die Decke über den Kopf zieht, sich nicht bewegt und nicht denkt, das ist nicht gut fürs Gehirn. Drittens ist Bluthochdruck, das Herz wird gebraucht. Der nächste Risikofaktor, das Übergewicht, heißt, wir essen zu viel, wir verbrennen zu viel Nahrung, wir produzieren zu viel aggressive Sauerstoffmoleküle. Der nächste Risikofaktor ist geistiges Uninteresse, also keine Neugierde. Der nächste ist Rauchen. Und der letzte Risikofaktor ist Diabetes, weil das Gehirn eben nur von Zucker lebt. Und wenn man unterzuckert ist, was bei Diabetes gelegentlich passiert, das ist nicht sehr gut für die Nervenzellen.
Dass tatsächlich die Lebensweise bei der Entstehung der Alzheimer-Krankheit entscheidend ist, konnte der Heidelberger Forscher durch ein Experiment mit Labormäusen nachweisen. Einer Mäusegruppe wurden Laufräder in den Käfig gestellt, jede Woche neues Spielzeug, Baumaterial und sie bekam abwechslungsreiche, gesunde Nahrung. Die Vergleichsgruppe im eintönigen Laborkäfig hatte nur wenig Stroh, eine Trinkflasche und im Fressnapf das normale Laborfutter.
Wenn man die dann vergleicht mit den Mäusen, die wirklich ein schönes Ambiente haben, dann erkranken die Mäuse in dem schönen Ambiente viel später. Das war eigentlich der erste wirklich ganz überzeugende Ansatz. Und dann hat man natürlich auch bei den Menschen geschaut, wie ist denn bei den Menschen, die sich 5-mal die Woche bewegen, wie sehen denn diese Veränderungen im Gehirn aus? Das kann man ja heute alles messen. Was man eigentlich will, man will möglichst frühzeitig sagen, Junge oder Mädchen, du musst was tun.
Messbare Verbesserungen bei der Alzheimer-Erkrankung ließen sich beispielsweise durch die Fingerstudie nachweisen, die 2015 in Finnland veröffentlicht wurde. An 1260 Menschen mit Risikofaktoren Diabetes, Bluthochdruck und Übergewicht wurde getestet, ob ein vielseitiges und ganzheitliches Gesundheitsprogramm vor Alzheimer schützen kann. Eine Hälfte der Probanden wurde über 2 Jahre lang angeleitet, einen gesunden Lebensstil zu pflegen, mit mediterraner Ernährung, viel Sport und Gedächtnistraining. Das Ergebnis war signifikant. Nach 2 Jahren schnitten diese Probanden in der Gedächtnisleistung um 150% besser ab als die Kontrollgruppe, die ihre Lebensführung nicht verändert hatte. Vor einem Jahr prognostizierte die Londoner Organisation Alzheimer Disease International, dass sich die Zahl der Alzheimer-Kranken bis zum Jahr 2030 weltweit verdoppeln werde auf dann 74 Millionen. Im Jahr 2050 könnten es sogar über 130 Millionen sein. Die steigenden Kosten zur Behandlung der Erkrankten seien eine Herausforderung für Gesundheits- und Sozialsysteme, warnten Experten im jüngsten Welt-Alzheimer-Bericht 2015. So koste etwa in Deutschland die Behandlung eines Alzheimer-Patienten zwischen 25.000 und 43.000 Euro pro Jahr. Doch entgegen der Prognosen zeichnet sich in Deutschland eine andere Entwicklung ab.
Bei Alzheimer geht die Zahl der Neuerkrankungen zurück und das hat wahrscheinlich mit dem Risikofaktor Herz-Kreislauf zu tun. Und wir wissen heute, dass die Menschen mehr sich bewegen, mehr auf ihren Blutdruck schauen, mehr auf ihr Cholesterin schauen. Und wir sprechen von einer kardiovaskulären Revolution. Und die Konsequenz scheint zu sein, dass die Zahl der Neuerkrankungen bei Alzheimer um 20% zurückgegangen ist in den letzten 20 Jahren.
Und das ganz ohne Medikamente, ohne irgendwelche Pillen und ohne teure Therapien. Wichtig und entscheidend ist die Aufklärung darüber, wie Alzheimer entsteht und wie man selbst gegensteuern kann. Davon ist Molekularbiologe Michael Nils überzeugt. Seine Theorien und Erkenntnisse zur Erkrankung, die im Juli 2016 in der medizinischen Fachzeitschrift Journal of Molecular Psychiatry veröffentlicht wurden, macht er auch in Vorträgen publik, wie zum Beispiel in Karlsruhe.
Hippocampus quergeschnitten, das ist ein sogenanntes Kernspin oder Magnetresonanztomographie. In der Gruppe hier ist der Hippocampus in diesem Jahr um 2% gewachsen. Wenn wir uns nicht bewegen, schrumpft der Hippocampus.
Auch mit Buchveröffentlichungen Die Alzheimer-Lüge und Alzheimer ist heilbar hat Nils vielen Menschen einen Anstoß gegeben, sich über Alzheimer und die eigene Verantwortung dafür Gedanken zu machen. Mittlerweile füllt der Freiburger Arzt und Molekularbiologe mit seinen Vorträgen im ganzen Bundesgebiet große Säle. Seine Thesen und Belege dazu sind für viele Menschen überzeugend.
Absolut. Ich bin davon überzeugt, dass das die Therapie ist, die wirkt und hilft. Also eben eine gute Lebensweise, eine gute Ernährung, selbstverständlich.
Dieser Zusammenhang von Bewegungen, dass das Gehirn automatisch, wenn es neue Eindrücke bekommt, auch wachsen muss, überzeugt mich ja total.
Das war so spannend. Man konnte gar nicht weggehen vorher. Ich werde mich noch mehr bewegen. Fürs Vorbeuge kann man es ja bei jedem erzählen, oder?
Aber Michael Nils hat nicht nur Anhänger. Seine Veröffentlichungen provozieren auch. Pharmaindustrie und einige der Alzheimer-Forscher stellen sich öffentlich gegen seine Thesen. Doch von Anfeindungen lässt er sich nicht beirren.
Was hat sich in den letzten 100 Jahren geändert? Wir sind immer mehr und mehr zu einer industrialisierten Gesellschaft geworden. Das Geld steht im Vordergrund. Es geht um Umsätze, es geht um Gewinne, es geht um Aktienpreise. In der Medizin ist das nicht anders wie in jeder anderen Industrie. Natürlich verdient niemand Geld daran, wenn er jemand nur berät, isst weniger Wurst, bewegt dich mehr und sorgt dafür, dass du nachts auch wirklich mal 8 Stunden ruhig schläfst. Man hockt bis nachts um 1 am Fernseher und schaut sich Werbesendungen an. Und natürlich muss hart gearbeitet werden, damit man sich sein zweites, drittes iPhone kaufen kann. Wir sind so auf Konsum getrimmt und das durchzieht eigentlich alle unsere Lebensbereiche.
Die wesentliche Erkenntnis der neuen Alzheimer-Forschung ist demnach, dass der Lebensstil entscheidend ist. Angela Strecker, die an Alzheimer erkrankt war, ist dem Ratschlag gefolgt, sich auf eine natürliche, gesunde Lebensweise umzustellen. Sie und ihr Mann Peter haben sich gemeinsam auf einen Neuanfang eingelassen und waren bereit, für die ärztliche Unterstützung ein paar tausend Euro aus eigener Tasche zu bezahlen. Und es hat sich gelohnt.
Jetzt geht es mir wunderbar. Also ich kann meinen ganzen Haushalt wieder alleine machen. Ich mache wieder neue Rezepte und es ist ein ganz anderes Leben wieder. Man kann sich freuen und lachen und man ist nicht mehr in diesem Loch, sondern es geht nach oben und das ist so toll. Ich fühle mich wieder ganz normal.
Diesen Weg gemeinsam zu gehen, der Partner sieht mehr, was sich verändert. Das geht wieder besser. Das muss man sehen und ansprechen und daran festhalten und merkt, es geht aufwärts und nicht mehr abwärts.